NDR Info. Themen des Tages.
Heute mit einem wichtigen Abendtermin in Berlin. Die Koalitionsspitzen wollen neue Wege bei der Entlastung finden. Wie es um die Koalition steht, schätzt gleich ein Parteienforscher ein. Außerdem nimmt die Cyberkriminalität in Deutschland immer weiter zu. Ein Bericht zur Lage im vergangenen Jahr belegt, dass künstliche Intelligenz einen großen Anteil daran hat. Und wir berichten auch über den 130. Ärztetag, der heute in Hannover begonnen hat. Zu Gast Gesundheitsministerin Wagen von der CDU. Ich bin Birgit Langhammer. Herzlich willkommen zur kommenden halben Stunde. Die Koalitionsspitzen treffen sich in Kürze und beraten unter anderem, wie Entlastungen für Bürger und Bürgerinnen aussehen können, auch ohne die geplante 1.000-Euro-Prämie. Die hatte ja im Bundesrat ein Nein kassiert. Auch über den Haushalt soll gesprochen werden und den weiteren Reformfahrplan. Es ist die erste Sitzung des Zentralen Steuerungsgremiums der Koalition seit dem Treffen vor einem Monat in der Villa Borsig, bei dem es ja offenbar auch lauter geworden sein soll. Die Villa Borsig und alles drumherum war kein Höhepunkt der Koalitionsarbeit. Zitat CSU-Chef Markus Söder. Eines klar, es muss heute besser laufen. Vorab zeigten sich die Koalitionäre dann auch kompromissbereit. Finanzminister und Vizekanzler Klingbeil von der SPD etwa meinte, er wolle etwas Gemeinsames hinbekommen. Aber lässt sich heute Abend etwas grundlegend ändern? Werden neue Vorschläge auf dem Tisch liegen? Dazu Nicole Markwald aus Berlin, die aber zunächst noch die Stimmung beim DGB-Kongress einfängt. Dort sind heute Spitzenpolitiker nur höflich beklatscht worden.
Eine Rede beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Eigentlich ein Heimspiel für Arbeitsministerin Bärbel Baas oder die Bärbel, wie sie von DGB-Chefin Jasmin Fahimi begrüßt wird. Baas spricht über die bisherigen Ergebnisse der Bundesregierung, die Erhöhung des Mindestlohns, das 500 Milliarden Infrastrukturpaket oder das Tariftreuegesetz. Doch der Applaus eher höflich statt leidenschaftlich. Die SPD-Chefin wirbt um Vertrauen, zum Beispiel mit Blick auf die angekündigte Sozialstaatsreform.
Reform heißt nicht gleich Kürzungen, sondern ich möchte unseren soziale Sicherungen nicht kleiner, sondern klüger machen.
Baas versichert, sich weiter gegen den Abbau von Arbeitnehmerrechten einzusetzen. Und sie spricht aus, was zuletzt so offensichtlich war.
Die Unterschiede zwischen der Union und auch uns waren selten so deutlich spürbar wie heute.
Distanzierter war der Empfang von Bundeskanzler Friedrich Merz wenige Stunden zuvor beim Bundeskongress des DGB. Er rief zur Zusammenarbeit auf, forderte aber auch die Bereitschaft zu weitreichenden Reformen und Veränderungen. Reformvorhaben seien keine Bedrohung, sondern eine Chance, sagte Merz und erntete Buhrufe und Pfiffe.
Reform heißt nämlich, meine Damen und Herren, Gewinn für alle. Auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland.
Aber Merz betonte, ohne Wirtschaftswachstum kein leistungsfähiger Sozialstaat, keine gute Gesundheitsversorgung, keine auskömmliche Rente. Die Reform der gesetzlichen Rentenversicherung bezeichnete der Kanzler als das härteste Brett der kommenden Aufgaben. Erneut verspricht er für seine Regierung:
Wir können Kompromisse.
Auch wenn der letzte Kompromiss, die gescheiterte Entlastungsprämie, die Regierung ziemlich blamiert hat. Nun müsse man sich zusammenraufen, sagte Finanzminister Lars Klingbeil, SPD, vor dem Koalitionsausschuss.
Ich kann Ihnen nur sagen, das ist die Haltung, mit der ich da heute Abend reingehe. Ich will etwas Gemeinsames hinbekommen. Ich finde auch, das muss ein großes, gerechtes Gesamtpaket sein, das wir jetzt verabreden für die nächsten Wochen.
Das große, gerechte Gesamtpaket, enthalten soll das eine Einkommensteuerreform. Auch hier liegen die Vorschläge von SPD und Union weit auseinander. Die Gegenfinanzierung ist nicht geklärt. Ebenfalls auf der Tagesordnung weitere Möglichkeiten zur Entlastung für Bürger und Unternehmen. Die Erwartungen an das heutige Treffen werden aus Regierungskreisen bewusst niedrig gehalten. Mit weitreichenden Beschlüssen sei nicht zu rechnen.
Soweit Nicole Markwald, unsere Korrespondentin im Hauptstadtstudio. Und ich habe über das Treffen heute Abend auch schon mit Professor Uwe Juhn gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler und Parteienforscher an der Uni Trier und ihn gefragt. Also mal wieder ein Krisentreffen. Die versprochenen Entlastungen von Schwarz-Rot haben nicht funktioniert. Ist das Versprechen nicht halten können eigentlich der große Knackpunkt? Also ist auch zu viel versprochen worden?
Naja, die Bürger erwarten natürlich Entlastungen schon seit einiger Zeit. Das haben sie auch schon von der Ampelkoalition sich erhofft und es am Ende nicht bekommen. Jedenfalls nicht in ausreichendem Maße aus ihrer Sicht. Und nun ist eben die schwarz-rote Koalition gefragt, diese Entlastungen hinzukriegen. Und die sind natürlich noch mal mehr notwendig, weil eben infolge des Iran-Kriegs auch die Preise gestiegen sind. Wir sehen ja, dass die Inflationsrate nach oben geht. Und nun muss man halt sehen, wie kann man sich verständigen? Und da sehen wir halt die Differenzen zwischen den Koalitionären, während die SPD eben sagt, wir müssen gegenfinanzieren durch höhere Einnahmen, sagt die CDU, wir müssen gegenfinanzieren durch geringere Ausgaben. Und am Ende hat der Finanzminister ja durchaus dafür zu sorgen, dass sein ohnehin schon rot gefärbter Haushalt nicht noch mehr in die negativen Zahlen abrutscht.
Aber ist dieser Streit und so, wie Sie es gerade auch umrissen haben, ist das für Sie jetzt ein Zeichen von Sachkonflikten oder doch auch schon von struktureller Erschöpfung dieser Koalition?
Naja, wir sehen halt zwei oder drei Parteien mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen und Zielen. Das war von Anfang an klar, dass CDU, CSU auf der einen Seite und die SPD auf der anderen Seite unterschiedliche politische Ziele haben, unterschiedliche politische Instrumente bevorzugen, unterschiedliche politische Wege gehen wollen. Und dann ist es halt immer schwierig, in jeder Frage zu einem Kompromiss zu kommen. Das hat sich eben in den letzten Monaten immer wieder herauskristallisiert, dass sie sich schwer tun mit einem Kompromiss und dass dann die Kontroverse relativ schnell gesucht wird, auch öffentlich gesucht wird, statt sich halt hinter verschlossenen Türen zu einer gemeinsamen Lösung zu verständigen.
Aber kann das überhaupt geräuschloser funktionieren? Hat das jemals schon besser funktioniert oder ist auch unser Blick heute vielleicht noch mal ein geschärfter, ein anderer, die Erregung darüber größer?
Na, wir können durchaus sehen, dass wir natürlich in den Medien mehr Erregung verspüren, dass die sozialen Netzwerke dazu beitragen, dass eben schneller und dynamischer kommuniziert wird, dass wir eine breitere Meinungsvielfalt haben und dass eben insbesondere hier auch sehr viele Informationen sehr schnell verbreitet werden und dass eben auch hier Stimmungen und Emotionen eine Rolle spielen. Und das ist dann etwas, was sich auch bei den Koalitionären abspielt, wo dann ja auch die Enttäuschungen da sind, wo man sich auf beiden Seiten mehr erhofft hatte von dieser Regierungstätigkeit. Und dann führt das eben dazu, dass man häufig dafür, dass man nicht zufrieden ist, dann die Ursache beim Koalitionspartner sucht und hier eben dann den Kompromiss zu wenig in den Vordergrund stellt.
Und wo sehen Sie Kompromisslinien? Welche Entlastungen halten Sie inhaltlich gesehen jetzt für realistischer? Prämien, Zuschüsse, eine Reichensteuer, zu der selbst Markus Söder von der CSU inzwischen Ja sagt, oder doch die große generelle Einkommenssteuerreform, die aber wieder länger dauert? Wie kommt man raus aus der Nummer?
Naja, erstmal gilt es natürlich, beide Seiten zu berücksichtigen, wenn man zu einem Kompromiss kommen will. Also sowohl die Einkommensseite des Haushalts, und da wäre die Reichensteuer eine Möglichkeit, aber das ist am Ende natürlich eine politische Frage, auf die man sich verständigen muss, aber eben auch die Ausgabenseite. Und da geht es ja um Subventionskürzungen und andere Dinge, die eben auf der Ausgabenseite stehen. Und es gilt ja insbesondere, die kleinen und mittleren Einkommen zu entlasten. Das hat man sich jedenfalls im Koalitionsvertrag versprochen. Also muss man eben dann gucken, wo man diejenigen, die hier dann doch etwas mehr Geld zur Verfügung haben, dass diejenigen dann am Ende auch etwas mehr einbringen, so die Forderung der SPD. Aber auf der anderen Seite versucht die CDU ja eben auch, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft zu stärken und hat die Sorge, dass, wenn man Erbschaftssteuer beispielsweise oder eine höhere Einkommensteuer für Gutverdienende, was dann häufig auch bei Selbstständigen oder bei Unternehmern, die der Einkommenssteuer unterliegen, dann deren Investitionstätigkeit hemmen würde. Also Sie sehen, es ist immer wieder ein Austarieren, aber beide Seiten hätten die Möglichkeit, weil sie eben dann doch so weit programmatisch nicht auseinanderliegen.
Wobei wir aber ja schon auch vor dem heutigen Abend noch mal hören von Finanzminister und Vizekanzler Klingbeil, dass er eben diese kleinen und mittleren Einkommen entlasten möchte. Auf der anderen Seite aber Kanzler Friedrich Merz ja dann auch in Interviews wirklich noch mal sehr klar sagt, eine höhere Besteuerung für Besserverdienende wird es mit ihm nicht geben, Punkt und aus. Also liegt es dann doch an Protagonisten?
Das sind unterschiedliche Parteien. Die SPD bevorzugt halt es, den kleinen und mittleren Einkommen etwas zu erleichtern. Das ist schon immer in der SPD der Fall gewesen, dass das eben in ihrer Programmatik eine wichtige Rolle spielt, während es der CDU doch in erster Linie darum geht, eben die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft zu stimulieren und sie dann eben die Sorge hat, dass diejenigen, die eben hier die Investitionen tätigen können, dann zu sehr mit Steuerlasten belastet werden. Also es ist am Ende die Frage auch zwischen Staat und Markt, während eben doch die SPD eher staatliche Maßnahmen bevorzugt, versucht eben hier die Union eher angebotsorientierte Marktmaßnahmen stärker wirken zu lassen. Und dann bleibt am Ende eben, dass man sich nur entgegenkommt und beide Seiten dann hier zum Zuge kommen können.
Also was muss, Herr Professor Jun, für Sie heute Abend passieren, damit die Handlungsfähigkeit der Koalition bewiesen wird? Weil wir wollen sie nicht runterreden, aber man hat ja durchaus auch beim Kanzler schon den einen oder anderen müden Moment gehört, wo er auch schon sagte, keine Koalition hält für ewig, er kann dafür auch nicht die Hand ins Feuer legen. Man hat noch 3 Jahre.
In der Tat gilt es, Kompromisse zu finden. Kompromisse, die eben im Sinne der Bürger auf Unterstützung stoßen. Wir sehen ja, dass die Bundesregierung derzeit ganz schlechte Zustimmungswerte hat, dass auch der Bundeskanzler ganz schlechte Zustimmungswerte hat. Und das liegt eben daran, dass die Bevölkerung offenkundig mit der Regierungspolitik zu weiten Teilen unzufrieden ist. Und die Regierung hat nun dafür zu sorgen, das ist ja die Aufgabe einer Regierung, hier eben Kompromisse in einer Koalitionsregierung zu finden, die am Ende auf breite Akzeptanz der Bevölkerung stoßen.
Aber damit sind Sie ja gestartet. Also Sie haben die Ampel abgelöst, weil es da so oft Knatsch gab und man wollte eben eine Arbeitskoalition sein. Also eigentlich die Idee davon hatten Sie doch von Anfang an sich schon ins Stammbuch geschrieben. An welcher Ecke sind die dann das erste Mal schon falsch abgebogen? Oder war das für Sie tatsächlich auch absehbar, dass es knallen muss, früher oder später?
Es war eben absehbar, weil ich ja, wie ich schon sagte, die Ziele, Mittel und Instrumente der Politik zwischen SPD auf der einen und CDU, CSU auf der anderen Seite an vielen Stellen unterschiedlich sind. Und dann kommt es halt immer wieder zu Auseinandersetzungen. Das begann schon im Sommer, im Frühsommer nach der Bundestagswahl und das hat sich bis heute fortgesetzt. Und das liegt eben daran, dass beispielsweise auch für die Sozialdemokraten Sozialpolitik immer eine höhere Bedeutung hat als Wirtschaftspolitik. Die Sozialpolitik und der soziale Ausgleich ihnen mehr bedeutet, während eben die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft den Christdemokraten wichtig ist, also Wirtschaftskompetenz hier auszustrahlen. Und das ist eben nicht immer leicht unter einem Hut zu bringen. Das ist nur möglich, wenn beide Seiten eine entsprechende Kompromissfähigkeit an den Tag legen, sowohl die Union wie die SPD. Und gerade auch hier ist die SPD dann gefordert bei den Sozialstaatsreformen, denn die stehen ja auch noch an. Aufgrund der demografischen Struktur Deutschlands ist in der Gesundheits- und in der Rentenpolitik hier eine Veränderung gefragt, eine Modernisierung. Und da wird man dann sehen, ob die Sozialdemokraten hier an der einen oder anderen Stelle zu Kompromissen bereit sein werden.
Und keiner möchte in die Glaskugel gucken, aber trotzdem an Sie, Herr Jun, wenn Sie sich festlegen müssten, die Frage, glauben Sie, das hält noch eine ganze Weile in dieser Konstellation in der Koalition?
Es ist ja so, dass es aufgrund dessen, dass hier die beiden, die zusammen regieren, die einzigen politisch gewollten von beiden Mehrheitskonstellation ist. Sie haben ja alle anderen Konstellationen ausgeschlossen oder Sie finden keine Mehrheit. Friedrich Merz hat selbst gesagt, das sei eine Koalition ohne Alternative. Das führt am Ende dann dazu, dass diese Zweckehe ja kaum durch etwas anderes, zumindest nach dem Willen der derzeit regierenden Parteien, ersetzt werden kann. Denn eine Minderheitsregierung dürfte schwierig zu realisieren sein, auch gerade angesichts der außen- und innenpolitischen Herausforderungen. Und eine Neuwahl dürfte er beide Parteien oder alle 3 Regierungsparteien schwächen, wenn wir den derzeitigen Umfragewerten trauen dürfen.
Einschätzungen des Politikwissenschaftlers Uwe Jun. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung geführt. Ja, heute Abend trifft sich also der Koalitionsausschuss, hat die Erwartungen aber auch schon gedämpft und es ist auch keine Pressekonferenz danach angekündigt. Wir kommen jetzt zu einem Minister, der zuletzt im Ranking der Beliebtheit deutlich aufgestiegen ist. Innenminister Alexander Dobrindt von der CSU. Dabei hat auch er nicht nur gute Nachrichten. Heute stellte er den Jahresbericht zur Cyberkriminalität in Deutschland vor. Das Bundeslagebild Cybercrime 2025 zusammen mit Experten des BKA. Und es bleibt bei einer unverändert großen Bedrohung durch Cyberangriffe, gerade auch, weil künstliche Intelligenz bei Kriminellen verstärkt zum Einsatz kommt. Dem Bericht zufolge werden fast 2 Drittel der Delikte aus dem Ausland begangen oder der Aufenthaltsort der Täter ist unbekannt, so Dobrindt. Birte Sönnigsen berichtet über die Vorstellung des Lageberichts und beginnt mit einem Erpressungsfall aus Nordrhein-Westfalen.
An einem Montag im Februar geht im Franz-Sales-Haus in Essen digital nichts mehr. Ein Hackerangriff legt die soziale Einrichtung aus Nordrhein-Westfalen lahm. Die Erpresser haben Daten verschlüsselt und drohen, diese zu veröffentlichen, wenn die Einrichtung kein Lösegeld zahlt, sagt der Vorstandsvorsitzende Holger Giert.
Die Erpresser haben uns wissen lassen, dass sie einen höheren sechsstelligen Betrag von uns erwarten für ihre in Anführungsstrichen Dienstleistungen, dass die Daten dann hinterher nicht weiter Verwendung finden.
So wie dem Franz-Sales-Haus ist es vielen Kommunen, Stadtwerken oder Unternehmen ergangen. Im letzten Jahr haben die Behörden mehr als 330.000 Fälle von Cyberkriminalität erfasst. Viele Taten werden gar nicht erst gemeldet und landen nicht in der Statistik. Das Dunkelfeld ist hoch.
Cyberkriminalität ist eine der größten Herausforderungen für die öffentliche Sicherheit in Deutschland,
sagt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt. Im vergangenen Jahr haben vor allem die sogenannten Ransomware-Angriffe zugenommen, wie sie auch das Franz-Sales-Haus erlebt hat.
Nach den USA, Kanada ist Deutschland auf der Rangliste an Top 3, was die Angriffsziele anbelangt.
Es trifft vor allem kleine und mittelständische Unternehmen. Nur die wenigsten haben tatsächlich Lösegeld bezahlt. Wenn, dann wurde im Schnitt aber eine 500.000 Euro fällig. Zumindest in den Fällen, die überhaupt in der Statistik landen.
Im Dunkelfeld kann man ja davon ausgehen, dass Lösegeld ein stärker genutztes Mittel der Konfliktbewältigung dann auch ist.
Der Schaden durch Erpressung, Sabotage oder Hackerangriffe ist riesig. Er wird auf mehr als 200 Milliarden Euro im Jahr geschätzt. Das hat Folgen, sagt die Vizepräsidentin des Bundeskriminalamtes, Martina Link.
Das zeigt eben, dass Cyberangriffe eine erhebliche volkswirtschaftliche Dimension haben. Und dabei ist besonders hervorzuheben die deutliche Zunahme schwerer Cybercrime-Delikte.
Innenminister Dobrindt will deshalb stärker als bisher gegen die Angreifer vorgehen. Er nennt das aktive Cyberabwehr.
Wir wollen uns auch zur Wehr setzen und die Infrastruktur der Angreifer stören und zerstören können. Technisch sind wir dazu heute in der Lage. Die rechtlichen Rahmenbedingungen, die müssen wir dazu erreichen.
Dobrindt will deshalb in diesem Monat ein Gesetz durchs Kabinett bringen. Das soll den deutschen Sicherheitsbehörden wie dem BKA mehr Möglichkeiten geben, gegen Täter im Ausland vorzugehen. Ein Problem ist aber, dass man in vielen Fällen gar nicht weiß, wer tatsächlich hinter den Angriffen steckt. Cyberattacken laufen häufig über gehackte Server. Daher gibt es die Befürchtung, dass Unbeteiligte getroffen werden könnten. Der Innenminister findet diese Sorge unbegründet.
Wir gehen nicht wahllos in das Netz und versuchen irgendwo Angriffe abzuwehren, sondern es geht ganz gezielt darum, dass man kriminelle Netzwerke erkennt, diejenigen, die dahinter steht, identifiziert und dann dagegen vorgeht.
Auch BKA-Vizepräsidentin Link will Bedenken zerstreuen. Es könnte zum Beispiel versehentlich durch deutsche Behörden ein Krankenhaus im Ausland getroffen werden.
Da erfolgen natürlich umfangreiche Abklärungsmaßnahmen, auch mit Hilfe von IT-Dienstleister und in der internationalen Zusammenarbeit, um eben das zu verhindern.
Ohne internationale Zusammenarbeit wird es nicht gelingen, mehr Tätern das Handwerk zu legen. Es wird aber auch in Zukunft Länder geben, die dabei nicht mitmachen und Tätern weiter ein Schlupfloch für ihre kriminellen Machenschaften bieten. Daran wird wohl auch Dobrindts geplante Gesetzesänderung nichts ändern.
Ein Bericht von Birte Sönnigsen aus Berlin. Wir schauen jetzt nach Hannover. Seit heute tagen dort Deutschlands Ärzte 4 Tage lang beim Ärztetag. Im Fokus der Mediziner steht vor allem das GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz. Es ist ja eins der umfangreichsten Sparpakete im Gesundheitswesen, das die gesetzliche Krankenversicherung entlasten soll. An vielen Punkten teilt die Ärzteschaft die Sparvorhaben und sieht auch Handlungsbedarf im System. Die Qualität der Gesundheitsversorgung dürfe davon aber nicht berührt werden, mahnte vorab schon Kammerpräsident Klaus Reinhardt. Bertil Starke berichtet über die Stimmung bei der Tagung.
Immerhin höflichen Applaus gab es zu Beginn des Ärztetages für Gesundheitsministerin Waken in der Tagungshalle in Hannover. Liebesbekundungen hatte die CDU-Politikerin ohnehin nicht erwartet.
Neulich hat auch mal jemand gesagt, dass jetzt mein Honeymoon mit der Ärzteschaft vorbei sei. Ich fand den Ausdruck ein bisschen komisch, aber vielleicht ist er sogar ganz passend. Weil es ja immer so ist, dass man zuerst die Flitterwochen hat und dann danach schauen muss und zeigen muss, wie ernst einem tatsächlich auch ist mit der gemeinsamen Beziehung, die ja immer durch Höhen und Tiefen geht.
Im Moment befindet sich die Beziehung zwischen der Ärzteschaft und der Gesundheitsministerin eindeutig in einem Tief. Dass die Gesundheitsreform bei vielen Medizinerinnen und Medizinern nicht gut ankommt, war Nina Wagen bewusst. Die fürchten geringere Einnahmen und eine schlechtere Patientenversorgung. Dutzende Ärzte demonstrierten deshalb heute vor der Halle.
Na, ich bin Augenarzt. Meine Praxis ist voll, die Wartezeiten sind lang. Und ich kann mir ausrechnen, wie das in ein paar Monaten bei uns aussieht.
Ich erlebe jeden Tag die Unterversorgung. Und wenn das Ganze jetzt noch weiter budgetiert wird und gedeckelt wird und einfach weniger Leute in die Situation kommen, sich niederzulassen und Versorgung anzubieten, wird die Situation sich für die Patienten immer weiter verschlechtern.
Also ich sage mal zum Beispiel, die Radiologen oder die HNO-Ärzte, Gynäkologen sind besonders hart betroffen. Das heißt, wir haben einen Verlust eben nicht von diesen geforderten 8% oder 9%, sondern wir liegen bei über 20% Honorarverlust, was dazu führt, dass wir unser Personal dann auch nicht mehr bezahlen können und natürlich dann auch die Versorgung runterfahren müssen.
Ministerin Wagen war in Hannover bemüht, Klartext zu sprechen. Die Reform sei auch für die Mediziner eine Zumutung, sagte sie. Aber die dramatische finanzielle Lage der Krankenkassen machte die Reform mit all ihren Einschnitten alternativlos.
Die Entwicklung der vergangenen Jahre hält kein System der Welt aus. Und deshalb geht es bei der nachhaltigen finanziellen Stabilisierung unseres Gesundheitssystems auch um nicht weniger als seine eigene Zukunft.
Die schlechte Lage der Kassen bestreitet auch Ärztepräsident Reinhardt nicht. Er wirft der Bundesregierung allerdings vor, schwarz-rot gehe es überhaupt nicht um neue, effizientere Strukturen im Gesundheitssystem.
Und an dieser Stelle muss ich leider dem Bundeskanzler deutlich widersprechen. Das vorliegende GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz ist ein reines Spargesetz und sicher nicht eine der größten Reformen der letzten Jahrzehnte.
Reinhardt rief die Bundesregierung dazu auf, die Reform einzufrieren und einen runden Tisch einzurichten, um über die Einsparungen mit allen Beteiligten aus der Patientenversorgung zu sprechen. Auf diesen Vorschlag ging Ministerin Wagen in Hannover heute allerdings nicht ein.
Wird er Downing Street Number 10 doch früher verlassen als geplant? Noch wehrt sich der britische Premier Keir Starmer dagegen, doch der Widerstand auch in den eigenen Reihen wächst. Das schlechte Abschneiden der Labour Party bei den Kommunal- und Regionalwahlen in der vergangenen Woche hatte den Druck auf den politisch ohnehin schon angeschlagenen Starmer weiter erhöht. Es stellen sich inzwischen mindestens 80 der 403 Labour-Abgeordneten gegen den Premier und enge Mitarbeiterinnen haben gekündigt. Franziska Hoppen über die Entwicklung in London.
Should the Prime Minister resign, Minister? Is it over for Keir Starmer?
Wird der Premierminister zurücktreten, ist es für Keir Starmer aus? Fragen, die sich am Dienstagmorgen nicht nur dieser Journalist in der Londoner 10 Downing Street gestellt hat. Reihenweise warteten dort die Kamerateams auf das Ergebnis einer entscheidenden Kabinettssitzung. Mehr als 70 Abgeordnete hatten den Premier zu diesem Zeitpunkt zum Rücktritt aufgefordert. Doch der schwor drinnen seine Unterstützer auf Zusammenhalt ein. Etwa Staatsministerin für internationale Entwicklung, Jenny Chapman, die im Anschluss erklärte, unsere Diskussionen gerade im Kabinett haben allen vor Augen geführt, wie ernst die Probleme sind, die wir angehen müssen. Die Lebenshaltungskostenkrise, die Folgen der Lage an der Straße von Hormuz auf die Lebensmittel- und Kraftstoffpreise, Inflation und Unternehmen. Warum sollten wir einen großen Prozess anstoßen, der davon ablenkt, wenn das Land erwartet, dass wir ihm dienen? Das war die vorherrschende Stimmung am Tisch. Allerdings wohl nicht bei allen. Innenministerin Shabana Mahmood und Außenministerin Yvette Cooper sollen dem Premier nach Medienberichten ans Herz gelegt haben, einen Zeitplan für seinen Rücktritt vorzulegen. Der Eindruck, Labour ist tief gespalten, die Partei wirkt konfus. Bemüht bestimmt klang da das schriftliche Statement Starmers, er werde weiter regieren. Die letzten 48 Stunden hätten die Regierung ins Schwanken gebracht mit wirtschaftlichen Folgen fürs ganze Land. Dabei sei das offizielle Verfahren, um den Parteichef anzufechten, gar nicht in Gang gesetzt worden. Eine Aufforderung an die möglichen Anwärter in der Partei. Put up or shut up, schien Starmer ihnen zu sagen, allen voran Gesundheitsminister Wes Streeting, tritt endlich vor oder halte den Mund. Bislang scheint es auch nicht so, als könnten Starmers Kritiker sich hinter einem alternativen Kandidaten vereinen, sagt Professor Jonathan Tong von der Universität Liverpool. Die 70 bis 80 Labour-Abgeordneten, die sich bisher geäußert haben, haben sich noch nicht auf einen bestimmten Kandidaten geeinigt, sondern verteilen sich auf verschiedene Optionen. Vorerst scheint sich der Premier also im Sattel halten zu können. Allerdings wirft Andy Burnham einen langen Schatten, der beliebte Bürgermeister von Greater Manchester. Der Tarkan-Starmer erst anfechten, wenn er durch eine Nachwahl zum Beispiel als Abgeordneter ins Parlament käme. Wenn man sich Umfragen unter Fraktions- und Parteimitgliedern anschaut, die über den nächsten Parteichef entscheiden werden, wird ziemlich deutlich, dass sie Andy Burnham gegenüber Wes Streeting bevorzugen. Ein Wahlkampf ohne Burnham würde also seltsam anmuten. Es besteht die Gefahr, dass selbst wenn Streeting antreten und gewinnen sollte, die ganze Angelegenheit damit noch nicht erledigt wäre. Und dann wäre da noch die lange Zeit, die es vom Rücktritt des Premiers bis zur tatsächlichen Wahl eines neuen Parteichefs dauert. Im Schnitt 111 Tage. Ungewissheit, die das Vereinigte Königreich eigentlich nicht gebrauchen kann. Doch noch ist Starmer nicht über den Berg. Die Kritik und die Rücktritte eigener Regierungsmitarbeiter halten vorerst an.
Über die Turbulenzen in Großbritannien berichtete Franziska Hoppen. Und wir kommen zum Schluss noch in den Norden. Denn auf dem Truppenübungsplatz Putlos bei Oldenburg in Holstein ist ein Angehöriger der Bundespolizei tödlich verletzt worden, offenbar beim Schießtraining. Der Vorfall hat sich gestern Abend ereignet und noch ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft. Hanna Böhme berichtet.
Die ganze Nacht waren Beamte auf dem Truppenübungsplatz in Putlos vor Ort, um Spuren zu sichern und Zeugen zu befragen. Aktuell gehen die Ermittler von einem Unfall aus. Klar ist, dass der getötete Bundespolizist Teil der GSG 9 Spezialeinheit war, die gestern für eine Schießübung auf dem Truppenübungsplatz war. Szenarien, die intensivst vorbereitet werden, erklärt Uli Fritz Gerlach von der zuständigen Polizeidirektion in Lübeck. Aber
grundsätzlich sind Szenarien eines Schießtrainings natürlich immer mit Risiken verbunden.
Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte und Näheres zum Getöteten gibt die Polizei wegen des laufenden Verfahrens und aus Rücksicht auf die Beteiligten aktuell nicht bekannt. Bundesinnenminister Dobrindt erklärte, er sei zutiefst erschüttert über dieses Ereignis. Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei Ostermann betonte, dass nun gute Unfallfürsorge für die Hinterbliebenen wichtig sei.
Und das waren die Themen des Tages für Dienstag, den 12. Mai. Eine neue Ausgabe dann wie gewohnt morgen um kurz nach 5 hier bei NDR Info oder auch in der NDR Info App.